Unser Thema heute Nachmittag, Ehren- und Hauptamtliche in Dienst für Jesus Christus auf den Spuren von 1. Petrus 2, 9 und 10. Ein Zukunftsthema, wie ich denke, und ein Thema, das uns auch in unseren Gemeinden wahrscheinlich schon jetzt sehr beschäftigt. Ich möchte erst noch ein bisschen was sagen zu meinem Hintergrund. Ich komme, wie gesagt, von einem kleinen Dorf südlich der Müritz. Wir sehen hier die 95% des Dorfes. Das Gebäude rechts, das etwas größere Gebäude, ist die ehemalige Dorfschule, die zu unserem Freizeitzentrum gehört. Wir haben zwei Häuser, das ehemalige Pfarrhaus und die ehemalige Dorfschule. Und dazu gehört dieses ehemalige Pfarrhaus noch, das Freizeitheim. Wir sehen hier ein Rundzelt. Einmal im Jahr gibt es ein Karchofest mit einer Predigt. Da kommen so 200 Leute etwa. Und wir laden Freunde, Mitglieder ein. Unser Verein hat etwa 70 Mitglieder. Das sind nicht so viele wie der Gemeindehilfsbund. Wir leben ja auch in Mecklenburg. Aber wir versuchen einfach auch dort das Wort Gottes weiterzugeben und Gemeinden zu unterstützen. Hier ein Blick in das Zelt hinein. Zum letzten Karchofest hat Ulrich Barzani gepredigt bei uns und es waren eine ganze Reihe Leute da, die halt natürlich auch ihn hören wollten. Dazu kommt eine neue Initiative und zwar, dass wir eine Kurzbibelschule begonnen haben. Letztes Jahr hatten wir 3 Tage von Mittwochabend bis Sonnabendabend eine intensive Schulung für Mitarbeiter, 40 Leute an der Zahl, dann mussten wir Schluss machen. Mehr haben wir nicht untergebracht, wenn man es irgendwie sinnvoll tun wollte. Und wollten zu aktuellen Fragen und zu biblisch wesentlichen Fragen Mitarbeitern helfen, eine Antwort und eine Linie des Denkens zu finden. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Nachfrage so gut gewesen ist und eine ganze Reihe Leute wirklich kamen. Ja, unser Thema, ich habe mal noch das Wort Laien davor geschrieben, weil das oftmals das ist, was ja häufig auch gebraucht wird. Als Gegensatz zu den Profis, als Gegensatz zu den Hauptamtlichen. Wir beziehen uns auf 2 Verse aus dem 1. Petrusbrief. 1. Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 9 bis 10. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Das ist die Luther-Übersetzung und ich habe rechts daneben nochmal die Übersetzung von Hermann Menge geschrieben oder reinkopiert. Ich finde es ganz schön, dass Hermann Menge einmal in seiner Übersetzung hier den bestimmten Artikel verwendet. Er schreibt also, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht. Mit dem bestimmten Artikel. Und in seiner Übersetzung findet man auch die Anführungszeichen dafür, dass es sich hier um Bezüge, um Hinweise, Zitate aus dem Alten Testament handelt. Vor allen Dingen aus dem 2. Mosebuch. Ihr dagegen seid das auserwählte Geschlecht. Er spricht hier von einem Gegensatz, dass es Menschen gibt, die ganz anders ticken, und zwar haben sie den Stein, den Eckstein verworfen. Jesus, den Messias, haben sie verworfen, die Ungläubigen. Und ihnen steht ihr gegenüber. Dem gegenüber ihr aber seid, und dann beginnt er seine Beschreibung. Die Ausgangslage, von der wir ausgehen in unserer Situation, möchte ich kurz beschreiben. In unserer Nordkirche gibt es etwa 2 Millionen Mitglieder. Über 80.000 Ehrenamtliche sind rein statistisch da verzeichnet. Was aber besonders auffällig ist in dem, was veröffentlicht worden ist, ist, dass von den 1.700 Pastoren und Pastoren in den nächsten 10 Jahren 900 in den Ruhestand gehen, aber nur 300 nachkommen. Das heißt, es ist ein Loch von 600 und die Kirche wird, die kirchliche Landschaft wird ganz anders aussehen in den nächsten Jahren. Das muss man sich einfach mal deutlich machen. Das ist einer der Punkte, einer der Hintergrundpunkte, vor denen wir unser Thema bedenken wollen. Es sind viel weniger Hauptamtliche, viel weniger Leute, die in den hauptamtlichen Dienst gehen wollen. Und meines Erachtens ist das auch ein Zeichen für eine Krise der erwecklichen Jugendarbeit. Denn die meisten Berufungen in so einem Dienst werden in der Jugendzeit gefunden und ausgesprochen. Demgegenüber fand ich im Informationsbrief der Evangelischen Karmelmission eine interessante Bemerkung. Ich habe es noch mal etwas größer. Da beschreibt der Missionsleiter Martin Landmesser, was er bei einem Besuch in Nordnigeria vorgefunden hat. Und er schreibt von 45 Bauernevangelisten. Also ich möchte jetzt nicht über die Verfolgungssituation in Nordnigeria oder so etwas sagen, mir geht es nur an dieser Stelle darum, dass er hier von 45 Bauernevangelisten spricht. Das sind die, zu denen die Karmelmission Kontakt hat. Es gibt sicherlich noch viel mehr. Diese Bauernevangelisten ernähren ihre Familien von der Bauernwirtschaft und ziehen auf die Dörfer, in die muslimischen Dörfer ihrer Umgebung, in der Region von Jos und Kano, den großen Millionenstädten im Norden Nigerias. Nigeria ist ja das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Und verkündigen dort das Evangelium. Bauernevangelisten. Das sind Menschen, die von Jesus Christus ausgesandt sind, das Evangelium der Rettung weiterzutragen als Landwirte mit ihrem Fahrrad oder Moped. Ich habe noch ein Bild eingefügt als Hintergrundbild. Das ist ein Foto meines Vaters. Mein Vater ist Jahrgang 1901, ich bin extremer Nachzügler in unserer Familie. Er war Sattler und Polsterer und ich habe hier einen Pfeil auf den Sattlerbock gerichtet. Dieser Sattlerbock, den habe ich gerettet, nachdem mein Vater das Gewerbe aufgegeben hatte und dann auch verstorben war. Er steht immer noch in unserem Haus, zur Freude unserer Enkelkinder. Und ich muss Ihnen immer wieder mal erklären, wie man da Halfter und Zügel und Zaumzeug genäht hat, wie man das eingespannt hat, wie man da genäht hat. Dass ich mir diesen Bock abgehoben habe, hängt folgendermaßen zusammen. Als ich 1969 mit meinem Studium begann, war ich kurz vorm Weg zum Glauben gekommen und ich habe mir Gedanken gemacht, wird es in der DDR möglich sein, auf Dauer als bezahlter Pfarrer oder Prediger zu arbeiten? Da war ich mir nicht sicher. Und ich dachte mir so, bei meinem Vater habe ich doch einiges gelernt und ich würde doch vielleicht einfach als Sattler oder Polsterer arbeiten und an den Mittwochen und Donnerstagen abends und am Sonntag Gottes Wort verkündigen. Dass wir in Deutschland so viele Menschen auch hauptamtlich freistellen können zum Dienst, ist ein großes Geschenk, dass Gott uns finanziell so versorgt und wir das auch tun können. Aber ich denke, wir dürfen uns darüber nicht zur Ruhe setzen und sagen, wir haben ja die Hauptamtlichen, sondern wir müssen etwas weiter gehen. Also der Sattlerbox, für mich immer so eine Art Denkmal in unserem Haus. Zweiter Punkt, dem, was ich sagen möchte, die vergessene Berufung. Mein Vater, der nie eine Bibelstunde gehalten hat, der hat nie einen Chor geleitet, auch nicht in einem Chor mitgesungen, war kein Worship-Leader, er hat auch nie große Worte gebraucht, aber er ist immer eine Stunde, bevor die Bibelstunde begann, dorthin gegangen, hat den Kanonenofen geheizt und hat die Stunde genutzt, um für die Arbeit zu beten. Und er hat den Bauern, den er die Rechnung gebracht hat, das musste man damals so tun, er hat die Rechnung hingebracht, hat er oftmals dann auch ein bisschen schneller das Geld bekommen, als wenn man ihnen das so mit der Post hingeschickt hätte. Er hat den Bauern das Evangelium gesagt, wenn sich die Gelegenheit ergab. Darin hat er seine Berufung gesehen. Er war nach meinem Dafürhalten ein Prototyp eines Laienmitarbeiters, der von früh bis abend im Dienst Jesu stand. Das habe ich als Junge sehr lebendig mitbekommen bei seiner Arbeit, auch in der Art, wie er sich bei meiner Mutter entschuldigt hat, wenn er ihr mal über den Mund gefahren ist, Oder wenn er ein Werkzeug verlegt hat oder eine Nadel und er sich in den Dreck gekniet hat und dafür gebetet hat, dass er die wiederfindet. Die vergessene Berufung. In unseren Versen wird davon gesprochen, dass wir berufen sind von der Finsternis in sein wunderbares Licht. Und in diesem Zusammenhang der Verse 9 und 10 stehen diese beiden Hauptrichtungen. Das eine, unsere Berufung, und das zweite, unsere Sendung. Unser Blick richtet sich zunächst auf den Rufer. Petrus spricht in diesem Brief, aus dem diese beiden Verse genommen sind, in Kapitel 1, 15 von der Berufung. Sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, so seid auch ihr heilig in eurem gesamten Wandel. Also in allem Umhersitzen und Umhergehen und Umherfahren. Gott ist heilig und seine Berufung auch. So kann unser Leben nur der Berufung entsprechen. Gottgemäßes Leben. Das Leben ist auf Gott ausgerichtet. Von ihm kam der Ruf. Und nun hier in Kapitel 2, 9. Gott hat euch berufen aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Damit beschreibt Petrus das Wunder, das im Leben jedes Christen geschehen ist. Dass er von gottlosem, christuslosem Leben zu Christus hinbekehrt wurde. Man kann sagen, das ist die christliche Basisberufung. Damit geht es eigentlich los. Und das sagt er diesen Leuten noch einmal zu, die in diesen verstreuten Gemeinden gelebt haben. Da im pontischen Küstenstreifen, an der Südküste des Schwarzen Meeres, im Gebirge, in Kappadokien, Galatien, der heutigen Türkei, verstreute Gemeinden hier und da. Und denen sagt er zu, ihr seid von Gott berufen. Ihr habt den Messias gefunden. Ihr habt Christus, den Herrn, angenommen. Aus der Dunkelheit ins Licht. Aus der Gewalt Satans zu Gott, um eine andere Bibelstelle dazu zu zitieren. Er hat euch zu Gottes Kindern gemacht. Und das ist die höchste Berufung. Bonhoeffer schreibt in seinem Buch Nachfolge, der Ruf in die Nachfolge ist also Bindung an die Person Jesu Christi allein. Durchbrechung aller Gesetzlichkeiten durch die Gnade dessen, der ruft. Das Wunder, dass der heilige Gott seinen heiligen Sohn für Unheilige und Scheinheilige die Strafe auf sich nehmen lässt, ist das Wunder, das unserem neuen Leben zugrunde liegt. In schlichtem Glauben haben wir es angenommen. Und in schlichtem Dienst dürfen wir es leben. Diese Berufung ist also nicht irgendein besonderer Gottesschub, eine Gotteserkenntnis besonderer Art, sondern ist Christuserkenntnis und Christusgehorsam. Der Ruf dessen, der ruft. Gnade heißt, ich sehe eigentlich keinen Stich vor Gott, was ich haben kann, aber Gott schenkt mir neues Leben. Er hat es mir geschenkt. Und zudem sind wir gemeinsam und jederzeit berufen. Viele hören es. Interessanterweise schreibt ja Petrus an dieser Stelle in der Mehrzahl. Nicht nur im Blick auf den Einzelnen, sondern im Blick auf die ganze Berufung, die ganze Gemeinde. Wir sind also keine Edelsolisten mit Himmelsauftrag, auch wenn wir oft allein kämpfen müssen. Wir sind Gemeinschaft der Heiligen, wenn auch manchmal der komischen Heiligen. Wir sind noch mehr, wir sind Gemeinschaft von Königen, auch wenn sie im praktischen Lebens-, Gemeinde- und Arbeitsvollzug nicht sichtbar ist, diese Herrschaft, diese Royalty. Petrus betreibt hier also ganz grundlegende Seelsorge an diesen Gemeinden, an diesen Leuten, die da irgendwo seinen Brief lesen. Und zwar motiviert er sie und fokussiert den Blick. Ihr seid mehr, als ihr denkt und ihr vor Augen seht. Durch Christus seid ihr zu Königen erlöste Sünder. Christus hat alles umgedreht. Wart ihr früher einmal nicht Gottes Volk, Lo Ami, so seid ihr jetzt sein Volk. Petrus bezieht sich hier auf eine Hosea-Stelle, in Hosea 2. Und daran wird deutlich, dass sie eigentlich durch ihren Ungehorsam, durch ihre Unzucht und Hurerei mit anderen Göttern gar nicht mehr Gottes Volk waren. Aber Gott hat gesagt, Schluss aus, ich fange neu an. Aber nun saßen da in der Gemeinde, in diesen kleinen Gruppen, in Pontus und Galatien, Kappadokien, saßen da Leute, nicht nur Juden, nicht nur messianische Juden. Da dreht sich zum Beispiel der Judenchrist Joel um und dann sieht er rechts hinten den Jorgos aus Kreta. Der ist doch gar kein Jude, denkt er. Und dann fragt er sich, meint der Petrus auch die Elena aus Karthago, die da hinten rechts sitzt? Die hat doch von Judentum gar keine Ahnung. Viele jüdische Jesusjünger bekamen beim Lesen dieser Bibelstelle, bin ich mir ziemlich sicher, Ohrensausen und Nervenflattern und dachten, wie kann Petrus diese Stelle aus dem zweiten Mosebuch einfach auf uns, auf die neue Gemeinde anwenden? Aber er tut es in apostolischer Vollmacht und im Auftrag Jesu. Petrus, ist das wahr, dass dieser Satz, diese Aussage aus 2. Mose 19 auch uns gilt? Ja, Petrus sagt, die Grenze ist weg durch den Messias Jesus. Ein heiliges Volk aus allen Nationen. Wir ahnen ja manchmal, was Volksidentitäten für trennende Wirkungen haben. Gerade in unserer Zeit, in den vielen Hin und Her, was es da so gibt, wird uns das deutlich. Die Gemeinde aber ist diese eine von Christus geheiligte Gruppe, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Jemand hat mal gesagt, die Gemeinde Jesu Christi ist die einzige internationale Organisation, die funktioniert. Wenn man überhaupt Organisation sagen kann. Das seid ihr. So beschreibt er die Dienststellung. Wir dienen als Könige, wie auch Jesus der König. Er kam nicht, um zu dienen, sondern um sich dienen zu lassen. Der König als Diener. Und das geht weiter. Wenn Jesus sagt, wer unter euch der Größte ist, der sei aller Diener. Und Petrus zieht die Linie ja weiter, schon ganz am Anfang, in seinem ersten Kapitel. Und sagt, es wird die Zeit kommen, dass der König erscheinen wird, dass er enthüllt wird. Und dann werdet ihr euch vollkommen freuen. Dann werdet ihr den sehen, der in Niedrigkeit schon hier war, den ihr in seinem Wort bezeugt bekommt, woran ihr glaubt, woran ihr gläubig geworden seid, dann werdet ihr ihn sehen. Und jetzt in dieser Zwischenzeit dient ihr ihm, Diener des Königs. Also es ist eine Art Gemeinschaftsseelsorge, die er in seinem Brief betreibt. Er sagt jetzt nicht, ihr müsst das so und so machen. Es geht nicht um die konkreten Werkzeuge, die er ihnen ans Herz geht, sondern es geht um die Charakterbildung der Mitarbeiter, dass sie überhaupt erkennen, sie sind berufen, nicht nur bekehrt, sondern laut 1. Thessalonicher 1, Vers 9, sie sind bekehrt, um zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn Jesus Christus. Und zwar nicht nur der Pastor, nicht nur der Prediger und Evangelist und Leiter eines Werkes. Jeder, der berufen ist, aus der Finsternis zum Licht und aus der Gewalt Satans zu Gott. Es ist eigentlich die Kardinalstelle für das, was wir bezeichnen als das allgemeine Priestertum der Gläubigen. So wird es auch verständlich, dass Paulus in seinen Briefen die Leute nicht zuerst als die Gabenträger bezeichnet, als die Charismatiker, sondern er bezeichnet sie als Pneumatiker, als die, die mit dem Geist beschenkt sind und in diesem Geist, mit diesem Geist dienen. Also die Grenze verläuft nicht mehr zwischen Gemeinde und die Grenze verläuft an dieser Stelle zwischen Gemeinde und Nicht-Gemeinde, zwischen Jesus-Nachfolgern und Nicht-Jesus-Nachfolgern und nicht mehr zwischen den Juden und anderen Völkern. Diese Grenze ist durch den Messias aufgehoben worden. Zurück zu Petrus. Er verwendet hier zwei Sammelbegriffe. Wir sind Volk, sein Volk, und wir sind Priesterschaft. Beides waren exklusive Worte. Priester waren eine kleine Gruppe, herausgehoben von den anderen, besonders mit besonderen Aufgaben versehen, besonderen Privilegien. Und dann die Berufung des Volkes. Ihr seid mir ein auserwähltes Volk. Und nun zieht Petrus diese Linie weiter und sagt, ihr alle seid Priester, ihr alle steht für den lebendigen Gott, ihr alle steht für den Messias und ihr alle seid dieses neue Bundesvolk. Unsere Sprache verrät uns ja manchmal. Wir sagen ja, der ist in den Dienst gegangen, wenn wir jemanden bezeichnen wollen, der hauptamtlich in den Dienst gegangen ist. Oder der hat ja studiert, sagen wir. Oder der ist ordiniert. Aber wie ist das mit der Berufung? Natürlich gibt es Mitarbeiterzurüstungen unterschiedlichster Art. Völlig klar. Aber die Berufung darf nicht herabgestuft werden oder heraufgesetzt werden in dem Sinne, dass man sagt, nur der, der oben steht und der die Verkündigung hat und der ordiniert ist, der geweiht ist, der ist berufen, alle anderen nicht. Alle anderen sind Fußvolk, Infanterie. Wir sind Könige und Priester, berufen von Gott, um in die Dunkelheit das Licht Jesu Christi hinein zu verkündigen. Ich denke, wir stehen hier an einem Knackpunkt der Entwicklung vieler Kirchen, an einem theologischen Missverständnis, an dem Kirchen zugrunde gehen werden. Die Finanzdiskussion ist nur das Cover dieser CD mit dem Titel »Wir können unseren Pastor nicht mehr bezahlen«. Zurück zum Kleriker. Ein Kleriker ist also nichts anderes als ein Berufener. Im katholischen Sinne ist der Berufene ein Geweihter, ein Priester, der besondere Privilegien hat und nur einiges tun kann, was andere eben nicht tun können. Aber die große Berufung, von der hier die Rede ist, betrifft das ganze Volk Gottes. Dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und ich denke, das ist etwas ganz Entscheidendes. Wir verkündigen die großen Taten Gottes. In England gibt es einen Proclamation Trust. Das ist eine Vereinigung von Pastoren und Nichtpastoren, denen es um die Förderung biblischer Verkündigung geht. Dick Lucas, David Checkman, wie diese Leute da alle heißen. Und ich denke, diesen Begriff kann man verwenden und sagen, die Gemeinde, die berufene Gemeinde, die berufenen Gläubigen sind ein Proclamation Trust. Wir sind von Jesus berufen und beauftragt, die Großtaten dessen zu verkündigen, der uns berufen hat. Das ist die Aufgabe. Das heißt nicht, dass jeder vorn stehen muss und zu verkündigen hat, aber dass jeder, wo immer er auch ist, diesen Auftrag hat. Das ist der entscheidende Punkt. Und ich möchte das für die Praxis etwas deutlicher machen. Wir haben Menschen in unseren Gemeinden, die in ganz unterschiedlichen Aufgaben stehen. Die meisten, die zu den Gemeinden kommen, sind ja keine Vollzeitchristen, das heißt, die den ganzen Tag sich mit christlichen Themen beschäftigen, sondern die stehen im Beruf von früh bis abend, 10 Stunden Arbeitstage. Oder eine Mutter, die ihre Kinder versorgt, die zu Hause ist, die ist fulltime eingespannt. Die hat jede Menge zu tun und die kann sich nicht immer um christliche Dinge kümmern. Aber sie steht dort als eine Christin, als eine Zeugin Jesu Christi für die Großtaten Gottes. Bei ihren Kindern, bei allen Dingen, die sich ergeben. Ob jemand ein IT-Mensch ist, in der Verwaltung tätig ist oder ob er als Dachdecker arbeitet, der Auftrag bleibt der gleiche. Der Auftrag ist da. Ich denke, bei diesen Begriffen, die wir so verwenden, auch bei Laien, das möchte ich jetzt nochmal gebrauchen, kommt ja eigentlich von dem griechischen Wort Laos, das Volk. Das erwählte Volk steckt dahinter. Es kann die ganze Menge des Volkes bezeichnen, kann aber eben auch sehr bestimmt, wie in unserem Text, das erwählte Volk bezeichnen. Es gibt ja vielleicht, könnte man sagen, zwei Typen von Laien. Die einen sind die, die sich mit ihrem Beruf beschäftigen, von früh bis abend. Die sind einfach unterwegs oder machen Homeoffice und arbeiten da als irgendjemand im Büro, im Krankenhaus, in der Pflege, in einem Handwerk oder sind unterwegs als Vertreter. Und dann am Abend, dann jobben sie noch christlich. So nebenbei, was dann noch an Zeit übrig ist. Das ist oftmals das Verständnis, dass man sagt, okay, ich bin berufstätig und habe nicht mehr so sehr viel Zeit für die Gemeinde, noch ein bisschen was kann ich noch machen. Das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe ist die, die sich selbst als eine Art Assistent des Pastors ansieht und das ganze Leben diesem Dienst unterordnet und sagt, mein Tag, der läuft eigentlich in diese Richtung. Ich versuche, so gut es geht, in irgendeiner Weise kirchliche Arbeit mitzutun. Und ich denke, die erste Gruppe, die wird weitgehend unterschätzt. Und zwar, dass wir meinen, der kirchliche Dienst, die Berufungssendung, die beginnt eigentlich erst dann, wenn die Berufsarbeit zu Ende ist. Aber jemand hat mal gesagt, Mission bedeutet eigentlich so viel wie Sendung Gottes in die Welt hinein. Ich habe es noch irgendwo notiert. Ja, finde ich jetzt nicht gleich. Und zwar in die, eine Berufung Gottes als Christen in die weltlichen Zusammenhänge. Und wenn man von diesen Versen 1. Petrus 2, 9 und 10 ausgeht, ist die Frage, inwieweit wir als christliche Gemeinde Menschen aussenden in diese weltlichen Zusammenhänge hinein. Wenn wir diese Berufung ernst nehmen, dass wir alle berufen sind, gibt es es dann, dass wir zum Beispiel einen Elektriker aussenden in seinen Betrieb und sagen, du bist dorthin gesandt. Wir senden dich als Gemeinde, wir beten für dich und wir sind gespannt, was du in 2, 3 Monaten zu berichten hast. Oder wir senden jemanden aus, der im IT-Bereich arbeitet, für eine Firma, die ganze IT managt. Haben einen Schwiegersohn, der das macht. Kommen wir als Gemeinde auf den Gedanken und sagen, den segnen wir ein in der Gemeinde zu diesem Dienst dort als berufener Diener des großen Gottes, die Wohltaten in diesem Betrieb zu verkündigen, dafür zu beten und dann zu hören, wie ist es ausgegangen? Welche offenen Türen gibt es dort? Welche Schwierigkeiten sind da? Wir hatten bei uns einmal einen jungen Mann, der Elektriker war und ein Praktikum bei uns gemacht hat. Und er sagte, meine Gemeinde hat mich ausgesandt als Elektriker in meinen Betrieb. Und ich denke, das ist etwas, was wir aus dieser Bibelstelle als Gedankenanregung uns vielleicht einfach mitnehmen können. Inwiefern bedeutet diese Berufung auch, dass wir Menschen aussenden in diese sogenannten weltlichen Zusammenhänge hinein. Denn wir werden die Menschen unserer Umgebung nicht erreichen durch unsere kirchlichen Versammlungen. Sondern wir müssen sie zurüsten und aussenden dahin, wo sie 10, 12 Stunden lang den ganzen Tag über sind. Und ihnen durch Gottes Hilfe, mit Gottes Hilfe, hell zur Seite stehen, dass sie erkennen, wo tut Gott eine Tür auf. Wo sind Menschen, die er vorbereitet hat? Wo ist der Zusammenhang, weshalb er mich hierher gestellt hat? Ich glaube nicht, dass irgendjemand zufällig an irgendeiner Stelle steht. Gott setzt uns irgendwo hin und dort kann er uns auch Türen auftun. Und ich glaube, hier liegt eine große Aufgabe der christlichen Gemeinde. Also diese Typ A und Typ B Leute, die, die sich hauptsächlich als Assistenten des Pastors sehen und die, die draußen den ganzen Tag arbeiten, die sind etwas unterschiedlich. Beide müssen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Was diese Beobachtung bedeutet, dass wir so ausgesandt sind als Berufene, diese Folgerungen, die überlasse ich Ihnen. Vielen Dank.